Wunderschönen guten Morgen auch an alle, die mich noch nicht kennen. Ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Und ehe wir unseren Predigttext hören, möchte ich noch eine kurze Nachbemerkung zu meiner Predigt von gestern Abend an euch weitergeben. Wenn der Apostel Paulus davon spricht, dass er darum ringt, dass alle Menschen vollkommen in Christus dargestellt werden, dann spricht der Apostel Paulus nicht von sündloser Vollkommenheit, ihr Lieben. Dann spricht er von Vollkommenheit in dem Grundsinn des griechischen Wortes, wie ich es in der Predigt ausgeführt habe, teleios, was bedeutet die Reife, das Mündigsein. Und darum müht sich der Apostel Paulus, und das sollte Ziel jeder Gemeinde sein, jeden Menschen in Christus vollkommen in diesem Sinne darzustellen. Keine sündlose Vollkommenheit, das werden wir hier auf der Erde nicht erreichen, sondern dass wir die volle Mannesreife, die Mündigkeit in Christus empfangen und entwickeln, damit wir für ihn Frucht bringen können und auch ihm Ehre bringen können. Nun zu unserem Predigttext. Wer mitlesen möchte, der schlage doch einmal den Kolosserbrief Kapitel 2 auf. Wir lesen die Verse 8 bis 15. Kolosser 2, 8 bis 15. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Nun, der verlesene Text beginnt mit einem Hab Acht. Und ich glaube, dass auch in den letzten drei Predigten, die ich hier weitergeben durfte, eines deutlich wurde: Wir leben in einer Zeit, in der das Acht haben, das Wachsamsein, vielleicht für den einen oder anderen sogar das Wiederaufwachen ganz besonders wichtig ist. Die Schrift ruft uns immer wieder dazu auf, Acht zu haben. Etwa in Matthäus 24, Vers 4 in der Endzeitrede, da sagt der Herr Jesus: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Oder in Apostelgeschichte 20, 28, da ist der Apostel Paulus in der Gemeinde zu Ephesus und er redet zu den Ältesten der Gemeinde. Und hört einmal, was er ihnen sagt: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und ist es euch aufgefallen, mit was er beginnt? Er sagt zuerst: Habt Acht auf euch selbst. Ihr lieben Ältesten, ihr lieben Brüder in Verantwortung, habt Acht auf euch selbst. Das ist Punkt Nummer eins. Und das zweite ist: Habt Acht auf die gesamte Gemeinde. In Hebräer 3,12 heißt es: Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, ihr Lieben. Unglaube ist nicht Schwäche, sondern Unglaube ist böse. Wir versuchen das immer so ein bisschen menschlich zu beurteilen und zu sagen: Naja, ich habe halt nicht so großen Glauben wie du, lies mal deine Bibel. Der Apostel Petrus sagt, ihr habt den gleich kostbaren Glauben, wie wir die Apostel empfangen. Keiner kann sich da zurückziehen auf den Standpunkt und sagen, ja, ich habe halt keinen Glauben, ich habe halt schwachen Glauben. Nein, ihr Lieben, du hast den gleich kostbaren Glauben wie der Apostel Petrus empfangen. In Hebräer 12, 25, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Oh ihr Lieben, wie oft weisen doch auch Christen das Reden Gottes ab. Manchmal redet Gott durch sein Wort, manchmal redet Gott durch den Heiligen Geist. Und manches Mal redet Gott auch durch Umstände. Und trotzdem gibt es Menschen, die nicht einmal begreifen, durch die Umstände, da redet jetzt Gott in mein Leben hinein. Mehrfach hören wir das Wort habt Acht im Zusammenhang mit der Endzeitrede unseres Herrn. Und das ist ein Gebot an uns. Und ihr Lieben, lasst mich das mal deutlich sagen. Das ist kein Kritikgeist, wenn wir Acht haben auf die Dinge, die im Reiche Gottes passieren. Sondern das hat etwas mit Unterscheidungsvermögen zu tun. Aber Paulus wird hier in dem verlesenen Text konkret und schreibt den Kolossern, worauf sie im Besonderen Acht haben sollen. Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug. Also hör einmal, du könntest, wenn du nicht Acht hast, beraubt werden. Und es ist interessant, im Griechischen steht hier das Wort Syllagogeo für beraubt werden. Das bedeutet auch als Beute weggeführt werden. Und, ihr Lieben, man könnte es auch übersetzen mit gekidnappt werden. Also eigentlich sagt der Apostel hier, du habe Acht, dass du nicht gekidnappt werdest von einer fremden Macht, die dich wegzieht von mir, dem lebendigen Gott. Ja, wie geschieht diese Beraubung? Auch das sagt uns der Apostel Paulus. Durch die Philosophie und durch Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt. Nun, was ist Philosophie? Weiß das jemand? Kann das jemand definieren? Was ist Philosophie? Philosophie ist die Antwort des Menschen auf die Probleme des Menschen. Und da versuchen also Menschen mit menschlichen Mitteln die Menschheit zu verbessern und die Menschen zu verbessern. Und all das ist gemäß den Grundsätzen der Welt. Weltliches Denken, weltliches Argumentieren, weltliche Grundsätze, weltliche Prinzipien. Und Paulus sagt hier, alle Philosophie ist gemäß den Grundsätzen dieser Welt und das hat nichts mit dem Reich Gottes, mit den Grundsätzen in Christus Jesus zu tun. Und weltliche Philosophie, die kann sehr edel sein, die kann sehr humanitär sein. Und doch ist das Urteil des Paulus klar, es ist gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht gemäß den Grundsätzen des Christus. Entweder wird dein Leben von den Grundsätzen des Christus gemäß den Prinzipien Christi geleitet oder du führst dein Leben, das kann noch so fromm, so religiös sein, gemäß den Grundsätzen dieser Welt. Da las ich kürzlich eine Geschichte, ich musste schmunzeln. Ein Mann bringt seine Ehefrau ins Krankenhaus zur Behandlung und jeden Tag telefoniert er mit dem behandelnden Arzt und der Arzt sagt, ja, ihre Frau macht langsam Fortschritte. Aber nach einigen Tagen nimmt er den Telefonhörer ab und er spricht mit dem Arzt und der Arzt muss ihm leider mitteilen, ihre Frau ist soeben verstorben. Und dann sagte er ganz trocken, ja, dann ist wohl meine Frau an den Gesundheitsfortschritten verstorben. Seht ihr, das ist im Grunde Philosophie. Sie versucht, den Menschen zu verbessern, sie versucht, die Welt zu verbessern, aber am Ende wird die Welt untergehen, sie wird in den geistlichen und ewigen Tod gehen. Aber was bedeutet denn Christus gemäß? Der Mensch ist ja durch die Sünde total verdorben. Und der Mensch kann sich eben selber nicht retten und er kann sich auch selber nicht verbessern. Und Christus trug unsere Schuld ans Kreuz von Golgatha. Und durch den Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi, durch den Glauben an sein Blut, empfangen wir das Heil, das ewige Leben. Das ist die einzige Philosophie, die Sinn macht. Das bedeutet gemäß den Grundsätzen des Christus. Und eines kann ich euch sagen, ich habe mich lange Jahre, bevor ich mich bekehrt habe, auch mit Philosophie beschäftigt. Ich kenne keine Philosophie, die das lehrt, dass der Mensch schlecht ist und sterben muss. Alle menschliche, weltliche Philosophie lehrt genau das Gegenteil. Es gibt nur eine Botschaft, die dich lehrt, zu sterben. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Und diese Botschaft ist eine frohe Botschaft, weil wenn wir sterben, dann leben wir ewiglich in Christus Jesus. Und jede andere Botschaft, egal ob das das soziale Evangelium ist, das Wohlstandsevangelium, das soziale Evangelium, das psychologische Evangelium und so weiter, was wir heute alles so hören, ist nicht gemäß den Grundsätzen des Christus, sondern gemäß den Grundsätzen dieser Welt. Es ist Vermischung. Und hast du jetzt verstanden, warum Paulus in diesem Abschnitt sagt, habe Acht, lass dich geistlich nicht kidnappen. Lass es nicht zu, dass da jemand kommt und dich verführt und wegführt von Jesus Christus in Prinzipien, die nicht christusgemäß sind. Und dann, ihr Lieben, dann kommen gewaltige Verse. War ja interessant, heute Morgen nach dem Frühstück hatte ich noch ein paar Worte gewechselt mit dem Heimleiter dort in Rehe und dann sagte er, er ist so traurig darüber, dass so wenige Menschen die Bibel intensiv lesen. Er hatte eine kurze Morgenandacht gemacht, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Und seine Frau bestätigte auch, wie doch unter vielen Christen das Wort Gottes nicht reichlich unter ihnen wohnt. Manche sagen, ja, 2 Minuten Bibel lesen, das reicht, ihr Lieben, das reicht nicht. Lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. Fang den Tag an mit Gottes Wort, beende den Tag mit Gottes Wort und zwischendurch darfst du auch zu deiner Bibel greifen oder über Gottes Wort nachsinnen. Aber da kommen 2 gewaltige Verse, Vers 9 und Vers 10. Und das ist die Begründung. Der Satz geht ja weiter mit einem Denn. Jetzt begründet er, warum du Acht haben solltest, dass du nicht gekidnappt wirst. Habe Acht auf den Christus, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Habt ihr das verstanden? Gott, der Vater, wohnt in Christus Jesus, in Gott, dem Sohn, in seiner ganzen Fülle. Jesus Christus ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann heißt es, ihr, jeder Einzelne, der Glied am Leibe Jesu ist, ihr seid in ihm, in Christus, zur Fülle gebracht. Auch hier die Gemeinde in Niederrosbach. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt und damit sind alle irdischen und überirdischen Mächte gemeint. Jeder irdische Herrscher und alle unsichtbaren Herrscher der Finsternis unterstehen der Herrschaftsgewalt Jesu Christi und du bist in ihm zur Fülle gebracht. Denk mal drüber nach. Und das bedeutet, du lebst ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gemäß den Grundsätzen dieser Welt, sondern du lebst, oder ich muss sagen, du solltest ab diesem Zeitpunkt gemäß den Grundsätzen des Christus leben. Aber in dem Augenblick, in dem das geschieht, in dem du dich zu Jesus bekehrst, in dem du durch die Wiedergeburt ein neues Leben empfängst, dann beginnt ein geistlicher Kampf. Da sind Kräfte und da sind Mächte. Die sind einmal in uns, der alte Mensch, der Leib der Sünde. Da sind draußen Widerstände, Widerstände in der Welt und es sind Widerstände in der unsichtbaren Welt gegen unseren Lebenswandel. Und da sagt der Apostel Paulus, habe Acht, dass du nicht beraubt wirst, dass du nicht gekidnappt wirst und plötzlich unter die Herrschaft eines anderen Geistes kommst. Und jetzt erklärt Paulus genauer, was das bedeutet, die Stellung in Christus. Paulus war ja auch immer ein Mann, der sehr praktisch dann den Menschen darlegte, was es bedeutet, in Christus zu sein. Verse 11 bis 12. In ihm, in Christus, seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. In der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Hier geht es nicht darum, aus der Beschneidung des alten Bundes die kirchliche Lehre der Säuglingstaufe abzuleiten, wie viele ihre gelehrten Bibellehrer uns glauben machen wollen. Denn kurz darauf in Vers 16 bis 17, da spricht ja Paulus über die judaistischen Gesetzeslehrer, die das Gesetz wieder einführen wollen. Speisegebote, das Halten von Festtagen oder auch die Beschneidung. Und da sagt der Paulus ganz klar und deutlich, das alles sind nur Schattenbilder auf die zukünftige Herrlichkeit in Jesus Christus. Und so können wir die Beschneidung nicht als ein Argument für die Säuglingstaufe heranziehen. Nein, die Beschneidung im alten Bund, die mit Menschenhand vollzogen wurde, ist nur ein Schattenbild auf das, was Jesus Christus an uns gewirkt hat, als wir wiedergeboren wurden und zu einer lebendigen Hoffnung kamen. Und darum müssen wir auch keinen Sabbat halten, ihr Lieben. Es ist übrigens auch so eine Bewegung, die wieder an Stärke gewinnt hier in Deutschland. Ich höre das immer wieder, dass messianische Gemeinden entstehen, die darauf beharren, man müsse nun wieder die Tora halten, den Sabbat und all diese Dinge. Nein, ihr Lieben, Paulus ist nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen da sehr eindeutig. Wenn du zum Glauben kommst, in diesem Augenblick, wo der Heilige Geist in dein Leben kommt und du ein neuer Mensch wirst, dann wirst du versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dann bist du herausgehoben aus dem Herrschaftsbereich Satans und dieser Welt und du bist in einem ganz neuen Reich, im Reich Gottes. Du wirst ein Glied des Leibes Jesu Christi. Und in diesem Augenblick bist du in Christus und Christus gemäß. Und die Taufe ist lediglich eine Demonstration dieser Wahrheit. Da bezeugst du damit, das ist mit mir passiert. Ich habe ein neues Leben empfangen und gehöre nun nicht mehr dieser Welt an, sondern dem Reiche Gottes. Und nebenbei erwähnt, es gibt keine Tauffrage. Das hört man ja immer, ach, die Tauffrage. Nein, ihr Lieben, es gibt keine Tauffrage in der Bibel. Wenn ich nur die Bibel lese, dann gibt es nur einen Taufbefehl. Und hört einmal, lasst mich das auch noch sagen, ein Säugling kann nicht glauben. Wer da glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Und wenn man dann solche Lehren wie die Säuglingstaufe einführt, die ja biblisch nicht zu begründen ist, dann folgen weitere eigenartige Lehren. Dann sagt man, naja, der Täugling kann ja nicht glauben, also erfinde ich den Taufpaten. Der Taufpate glaubt dann stellvertretend für den Säugling und soll ihn dann irgendwann mal zum Glauben führen. Habt ihr sowas schon mal in der Bibel gelesen? Ich nicht, aber Theologen und was sonst noch so gelogen wird, die erfinden manchmal eigenartige Dinge. Und die Taufe hat ja eine doppelte Bedeutung. Einmal eine buchstäbliche und eine symbolische. Taufen bedeutet untertauchen und nicht besprengen. Und die Taufe steht für eine Wahrheit, einmal symbolisch, einmal buchstäblich. In 1. Korinther 10, Vers 2 sagt Paulus, sie wurden alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Das ist die symbolische Bedeutung. Die sind damals durch das Rote Meer hindurchgegangen und nicht ein Tropfen Wasser hat sie berührt. Völlig trocken sind sie durchgegangen, aber sie haben sich identifiziert mit Mose. Und indem sie sich identifizierten mit Mose, waren sie auf Mose getauft und schritten hindurch, befreit von Ägypten, ein Bild für die Macht der Finsternis, und hinübergegangen in das verheißene Land. Zwar mit 40 Jahren Verspätung, aber das war der Plan Gottes. In 1. Korinther 12, 13 lesen wir: Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Auch das ist die symbolische Bedeutung. Wir identifizieren uns mit Jesus Christus, unserem Erlöser. Wir nehmen ihn an im Glauben und dadurch werden wir in den Leib Jesu hineingetauft. Kein Tropfen Wasser ist hierzu nötig. Und dann höre ich oft, ja, die Taufe ist nicht heilsentscheidend. Natürlich kannst du gläubig werden, ohne getauft zu sein. Warum dann noch die Taufe? Ganz einfach. Erstens, weil Jesus sich taufen ließ und wir sollen in seinen Fußstapfen wandeln. Zweitens, stellt euch einmal vor, der Herr Jesus würde heute Morgen in unserer Mitte erscheinen und er würde den Missionsbefehl aus Matthäus 28 wiederholen. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht zu Jüngern die Nationen und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hätten wir da den Hochmut, hätten wir da die Gedanken, dass wir zu Jesus sagen, naja, also das mit dem Evangelisieren und Jünger machen, das ist schon in Ordnung, Herr Jesus. Wir gehen auch in alle Welt, aber mit der Taufe, das überlass mal uns. Wir sind ja viel schlauer als du, der dreieinige Gott. Wir kämen doch auf einen solchen Gedanken nicht. Und letzter Punkt, die Apostelgeschichte zeigt uns, dass dies von den ersten Jüngern immer so praktiziert wurde. In der Taufe bezeugst du vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, dass du mit Christus gestorben und mit ihm auferweckt worden bist. Das ist ein symbolischer Akt und es ist ein buchstäblicher Akt. Aber zurück zu unserem Text. Du bist also mit auferweckt in Jesus Christus. Du starbst mit ihm, bist mit auferweckt und auferstanden mit ihm und Jesus lebt ewiglich und du lebst in ihm ewiglich. Und Paulus geht weiter. Du bist also mit auferweckt worden durch den Glauben an, die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Hast du dir das schon mal überlegt, was die Bibel uns hier sagt? Du bist durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat, mit ihm auferweckt worden. Bist du gläubig? Lieber Bruder, bist du gläubiger Bruder? Liebe Schwester, bist du gläubig? Du, dann gilt doch das Wort für dich, oder? Wenn du gläubig bist, dann bist du durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, mit Jesus Christus auferweckt worden. Gott, der Vater, hat Gott, den Sohn, von den Toten auferweckt durch seine Kraftwirkung. Hier steht im Griechischen das Wort Energeia. Dieses Wort kennen wir aus dem Deutschen Energie. Aber das Interessante an diesem Wort, ihr Lieben, ist, dass die Energeia Gottes, die Wirksamkeit Gottes, mit einer Ausnahme ausschließlich von Gottes Kraft verwendet wird. Das heißt, in deinem Leben, wenn du wirklich gläubig bist, da wirkt Gottes Energeia, Gottes Kraftwirkung. Und diese Energeia Gottes, diese Kraftwirkung Gottes wird dich einmal aus dem Grabe heben, wenn Jesus wiederkommt, oder er wird dich den Wolken entgegenbringen mit einem vollendeten Leib, wenn du lebst, wenn Jesus noch, wenn Jesus wiederkommt, ehe du den Umweg über den Friedhof gehen musst. Das griechische Wort für Kraftwirkung, Energeia, das wird ausschließlich für Gottes Kraft verwandt. Also dein Glaube bringt dich in Kontakt mit der Kraftwirkung Gottes in deinem Leben. Und dein toter Leib wird einmal auferstehen durch diese Energeia. Es ist die gleiche Kraftwirkung, mit der der Vater den Sohn aus den Toten auferweckte. Aber was ist mit deinem Leben bis zur Auferstehung aus den Toten? Oder zur Verwandlung deines Leibes zur Unverweslichkeit bei der Entrückung? Was ist in diesen Jahren, die da dazwischen liegen, bis wir dann endlich vereint werden mit ihm? Du, Gottes Energeia, Gottes Wirksamkeit, Gottes Kraft wirkt von jedem Tag, in jeder Minute, in deinem Leben, in dir, wenn du dich im Glauben ihm zuwendest. Und das verlieren die Christen viele Male aus dem Blick. Und darum betet Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 23, für erleuchtete Augen eures Verständnisses. Er merkt irgendwie, die Epheser haben das aus dem Blick verloren. Und so betet er Tag für Tag, auch ein Gebet für Älteste, für die Gemeinde. O Herr, erleuchte die Augen der Herzen meiner Schafe, die du mir anvertraut hast, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung, hier haben wir wieder die Energeia Gottes, seine Kraftwirkung an uns ist, an uns, an dir und an mir, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die, was ist die? Das ist die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Seht ihr, erneut lehrt der Apostel Paulus die Gläubigen zu Ephesus, Gottes Energeia wirkt in deinem Leben. Und dann fährt er fort und er sagt, und er, Gott der Vater, hat alles seinen Füßen, den Füßen seines Sohnes Jesus Christus unterworfen und ihn Christus als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr mir folgen? Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und ihr als Gemeindeglieder seid Teil dieses Leibes Jesus Christus. Und in Jesus Christus seid ihr angeschlossen an die Wirksamkeit, an die Energeia Gottes für euer Leben. Und manches Mal müssen uns da einfach die Augen des Herzens noch weiter aufgehen, dass wir diese Wahrheit begreifen. Zurück zum Kolosserbrief. Nichts anderes schreibt der Apostel Paulus auch den Kolossern. In ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also du bist mit auferweckt worden durch den Glauben an die Energeia Gottes, an die Wirksamkeit Gottes, mit der er seinen eigenen Sohn von den Toten auferweckt hat. Und das, ihr Lieben, bedeutet Christusgemäß. Christusgemäß zu wandeln, Christusgemäß zu glauben, Christusgemäß in der Heiligung zu wandeln. Nun, Paulus schreibt einmal in Kolosser 4, Vers 17, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Und in Epheser 6, 21 schreibt er, treue Diener im Herrn sollen wir sein. Und ihr Lieben, das ist so wichtig in unserem Lebenswandel, in unserem Dienst, dass wir alles, was wir tun, an dem Platz tun, an dem Gott uns hingestellt hat. Denn lass dir eines sagen, wenn ein Glied nicht an seinem Platz ist, kann es nicht in der Energeia Gottes, in der Wirksamkeit der Kraft Gottes wirken. Wenn du Dinge tust, zu denen dich Gott nicht berufen hat, dann wirkt nur menschliche Kraft und keine göttliche Kraft. Und das ist das große Problem auch in der Verkündigung, wenn Menschen das Wort verkündigen, die keine Berufung und Vollmacht haben, dann sagen die vielleicht nichts Falsches. Aber wenn sie nicht von Gott berufen und gesandt sind, dann wirkt Gottes Kraft nicht durch ihren Dienst. Und dann wird es einmal nur Holz, Heu und Stroh sein, das verbrennt, wenn sie vor Jesus Christus stehen. Und darum ist es auch wichtig für eine Gemeinde, wenn sie Menschen zu Diensten einsetzt, dass man im Gebet darum ringt, wen hat Gott zu einem Dienst berufen und ausgestattet. Vers 13. Er hat auch euch, jetzt wendet er sich wieder an die Kolosser. Und heute Morgen möchte ich sagen, ich wende mich heute ganz bewusst an euch, die Christen in Niederrosbach. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm, mit Christus lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Nun, ehe du zu Jesus kamst, warst du geistlich tot. Und wärest du gestorben, dann wärest du in ewiger Gottesferne. Aber da tritt Jesus in dein Leben ein und du wirst wiedergeboren und du wirst erlöst und er vergibt dir all deine Schuld und all deine Sünden. Und mit einem Mal verändert sich alles. Redet mal mit bekehrten Menschen, wie sich plötzlich ihr Leben total verändert. Vorher vielleicht gebunden an soziale Medien, Drogen, an diese Welt. Und dann kommt Jesus in das Leben und sie verändern ihr Leben total, oder ich möchte so sagen, sie werden in der Gnade Gottes total verändert. Und das ist eine Wahrheit eben auch. Dein Geist, der wird wiedergeboren, aber deine Seele, die bleibt noch die alte. Und das ist der Kampf dann. Die Seele wird im Gehorsam gegenüber der Wahrheit Schritt für Schritt verändert. Dein Geist aber, der wird in einem Augenblick lebendig und mit Christus Geist vereint. Aber warum zeigt sich das neue Leben, diese Auferstehungskraft, diese Energia Gottes oft so wenig in dem Leben von manchen Christen? Weil da eben noch der alte Mensch ist. Und das bedeutet für uns, dass wir in unserem Wandel mit Christus diesen alten Menschen immer wieder neu im Glauben unter das Kreuz bringen. Und dieses Wort vom Kreuz, das wird heute nicht mehr häufig gepredigt. Auch das ein Übel in vielen Gemeinden. Da stellt man den Menschen in den Mittelpunkt und man versucht ihnen eine Botschaft zu verkündigen, die ihnen wohltut, die sich gut anfühlt, aber man hört so wenig das Wort vom Kreuz. Vers 14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Du, da gab es eine ewige Schuldschrift gegen dich, und da stehen und standen alle Sünden drauf, die du begangen hast, die bewussten und die unbewussten. Und wenn du nicht erlöst bist, dann wird eines Tages der Tag kommen, wo du vor dem weißen Thron stehst, vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Und dann steht dieser Schuldbrief gegen dich und jede Sünde, die bewusste und die unbewusste, steht auf dieser Schuldschrift und sie steht gegen dich und du wirst ewig verdammt werden. In der Antike war es so, wenn eine Schuldschrift ausgeschrieben war mit einem Betrag von Geld und der Betrag wurde bezahlt, die Schuld wurde beglichen, dann nahm man diesen Schuldschein und dann machte man ein großes X darüber. Aber habt ihr aufmerksam zugehört, was uns der Apostel Paulus schreibt? Der Apostel Paulus sagt, nein, ich habe kein X drüber gemacht, da könnte ich ja immer noch zwischendrin lesen, was hat der gute Mann, die gute Frau denn noch alles schon ausgefressen? Nein, nein, hier steht ex alepho, ausgelöscht, ihr Lieben. Man könnte auch sagen, er hat es reingewaschen. Du, dieser Schuldbrief, wo all deine Sünden draufstehen, der ist heute ein weißes Blatt. Da steht nichts mehr drauf, was jemals gewesen ist, was jemals sein wird. Das hat Jesus am Kreuz von Golgatha getan. Und sieh einmal, dieser Schuldschein, den Jesus getilgt hat bei seinem Werk auf Golgatha, du, das hat er nicht im Hinterzimmer, im Verborgenen, im Geheimen gemacht, sondern die Bibel sagt uns, dass er das öffentlich gemacht hat. Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich, unterstreicht euch das, öffentlich an den Pranger und triumphierte über dieselben. Öffentlich hat der Herr Jesus Christus deinen Schuldschein ein für allemal ausgelöscht. Und mehr noch, er hat die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Ja, Luther übersetzt das ja so, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Und die Menschen der Antike, sie verstanden sofort, was der Apostel Paulus ihnen sagen wollte. Denn alle Herrscher der damaligen Zeit, die hatten nämlich Herrschergewänder an. Und wenn sie ihre Herrschaft abgeben mussten, mussten sie die Herrschergewänder ablegen. Und das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Hier am Kreuz ist was Gewaltiges passiert. Da ist alle Macht und alle Gewalt vom Teufel und seiner Herrschaften und Gewalten ist ihnen entzogen worden. Als Christ haben diese Mächte keine Gewalt mehr über dein Leben. Und das zeigt uns schon der Prophet Jesaja, Jesaja 54, 17. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Der Teufel und seine Mächte haben keine Gewalt mehr über dein Leben. Und die griechischen Dichter in der Antike damals, sie sagten, die Zukunft kann man nicht verändern. Es ist alles determiniert. Es ist alles von den Göttern vorherbestimmt. Du hast dein Schicksal nicht in der Hand. Aber jetzt kommt der Apostel Paulus und predigt die frohe Botschaft und sagt, nein, ihr Lieben, in Jesus Christus, da hast du deine Zukunft in der Hand. Du kannst ihm deine Zukunft in seine Hände geben, in seine Hände der Gnade. Und du kannst durch den Glauben an Jesus, den Erlöser, deine Zukunft bestimmen. Was für ein Triumph am Kreuz von Golgatha. Und es ist interessant, dass uns Paulus hier sagt, dass Christus triumphierte am Kreuz von Golgatha. Ja, wir haben ja so manche religiöse Kreise, auch gerade im Katholizismus, auch andere. Oder ist das Kreuz nur Leid und Schmach und Schande und Sünde und da fließt das Blut? Aber ihr Lieben, wenn wir mit den Augen des Geistes sehen, wenn wir mit den Augen des Herzens, mit den Augen des Glaubens sehen, dann war da doch mehr passiert als eben nur dieser schmachvolle Tod Jesu Christi. Dort am Kreuz hat Jesus Christus triumphiert. Hört einmal, triumphiert. Was war ein Triumphzug, eine Triumphprozession in der Antike? Das kannten die Leute. Wir leben ja heute in einer ganz anderen Zeit. Wir kennen das nicht mehr. Siegesparaden, Triumphzüge, das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Aber in der Antike war das eigentlich weit verbreitet. Und immer wenn Rom einen Sieg über eine heidnische Nation errungen hatte, kam ein großer Triumphzug. Und da kamen dann die römischen Senatoren, die marschierten vorneweg. Der Triumphator, der Feldherr, wurde auf einem Wagen, auf einem Streitwagen mit Gold geschmückt, durch die Straßen gefahren. Die Menschen mit Räuchergefäßen, die schwenkten die Räuchergefäße und dann stieg der gute Duft auf in die Luft und am Ende gab es dann ein großes Festmahl und da hatte man gefeiert, hat einen Triumphzug gehabt und jeder wusste unmissverständlich, Rom hatte wieder einen Sieg erlangt. Nun, für die Welt war der Sieg Jesu Christi nicht sichtbar, aber dem Auge des Glaubens sollte er ständig sichtbar sein. Du, und das geschah wirklich, was Paulus hier geschrieben hat. Jesus Christus,
Er triumphierte wirklich am Kreuz. Für den Menschen sah das wie Schmach und Schande aus. Aber Jesus Christus hat, das sagt uns Gottes Wort, und darum glaube ich es, am Kreuz von Golgatha triumphiert. Ja, wie können wir uns das vorstellen? Wo war denn Jesus, nachdem er gestorben war? Er war im Paradies für 3 Tage, denn er sagt dem Schächer am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also war Jesus nach seinem Tod im Paradies. Er ging dann noch durch den Scheol, den Hades, er verkündigte und proklamierte dort seinen Sieg. Aber ich glaube nicht, dass das der Triumphzug schon war. Ich glaube, dass der Triumphzug später geschah. Am 3. Tage stand er auf von den Toten. Und dann war er 40 Tage lang unter seinen Jüngern. Und dann am 40. Tage fährt der Herr Jesus Christus in den Himmel auf, um sich zur Rechten des Thrones Gottes zu setzen. Und ich glaube, das war der Triumphzug unseres Herrn Jesus Christus. Und das lesen wir schon im Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, da spricht Gott der Vater zu Gott dem Sohn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Oh, was muss das für ein Triumphzug gewesen sein. Als Jesus da auffuhr zur Rechten des Vaters. Oh, die ganzen Engel und vielleicht die Heiligen des Alten Bundes haben das mitgesehen. Die Bibel sagt uns zu wenig darüber. Aber er fährt in diesem Triumphzug auf, er, der Sieger über alle Herrschaften und Gewalten, der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und dann nimmt er Platz zur Rechten des Vaters. Und der Vater sagt zu ihm, Jesus, herrsche nun inmitten deiner Feinde. Wir haben nicht einen Hohepriester, ihr Lieben, der kein Mitleid hat, sagt uns der Hebräerbrief, sondern einer, der in allem versucht worden ist, wie wir in ähnlicher Weise. Unser Priesterkönig herrscht inmitten seiner Feinde und weil er selber Mensch war, weiß er, wie es dir zumute ist in deinen Glaubenskämpfen, in deinen Nöten, in deinem Wandel und vielleicht auch mit deinen Problemen, die du heute Morgen hier mitgebracht hast. 2-mal verwendet das Neue Testament triumphieren, einmal hier im verlesenen Text und das 2. Mal in 2. Korinther 2,14. Ich lese bis Vers 16. 2. Korinther 2,14. Gott aber sei Dank. Du, wie sieht das aus in deinem Leben mit Danken? Ihr wisst ja, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Gott aber sei Dank. Dankst du dafür, für deine Erlösung in Jesus Christus? Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Seht ihr den Zusammenhang? Wie sieht das denn aus in unserem Leben? Alle Zeit im Triumphzug. Du, die Wohlgerüche Gottes steigen da auf. Und wir leben im Sieg und wir wissen und die Menschen sehen es. Wir haben Hölle, Tod und Teufel überwunden in ihm, in Christus Jesus. Und dann sagt Paulus weiter, und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Oh, wie wird dieser Wohlgeruch Christi an allen Orten, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde, in der Welt da draußen, wie wird der offenbar? In dem, wie du redest, in dem, was du tust. In dem, wie du in der Gemeinde dich gebrauchen lässt vom Herrn, in dem du dienst an dem Platz, wo Gott dich hinstellt, wo Gottes Energeia fließen kann, wo Gottes Wirksamkeit fließen kann, in der Verkündigung, in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit und auch, ihr Lieben, viele Dienste im Hintergrund sind wichtig für die Gemeinde. Auch der, der Menschen begrüßt, der einen Bruder oder eine Schwester anruft, der anderen ein Trostwort zuspricht, auch das sind wichtige Dienste und dadurch wird der Wohlgeruch Christi verströmt in dieser Welt, in der Gemeinde. Ja, für die Welt ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Es hat den Geruch des Todes zum Tode für sie. Für uns aber, die wir errettet werden, ist dies die Weisheit Gottes. Ich komme zum Schluss. Es wird eine zweite Siegesparade, einen zweiten Triumphzug geben. Wisst ihr das? Die Bibel sagt uns das. In Offenbarung 19, 11 bis 14. Da wird nämlich einmal der Herr Jesus wiederkommen und dann wird es einen Triumphzug geben, den wird auch die Welt sehen. Den Triumphzug am Kreuz, den hat die Welt nicht gesehen, den begreift sie nicht. Aber wir können sie mit den Augen des Glaubens begreifen. Aber da heißt es dann in Offenbarung 19, 11 bis 14. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Ach, verstreiten sich denn die Christen und auch manche Kommentatoren. Ja, wer sind denn die Leute, die bekleidet sind mit weißer und reiner Leinwand? Sind es die Engel oder ist es die Gemeinde? Lasst mich mal eine Grundregel sagen. Lass die Kommentare auf der Seite, die Bibel legt sich selber aus. Lest die Bibel, kauft euch eine gute Konkordanz und studiert die Bibel. Die Bibel sagt in den Versen 7 bis 8, Offenbarung 19, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feinen Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Jesus kommt mit seiner Gemeinde wieder und wir werden in diesem wunderbaren Triumphzug dann unseren Herrn Jesus Christus begleiten. Aber ihr Lieben, was ist zwischen Golgatha und diesem Ereignis in Offenbarung 19, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird? Da leben wir auf dieser Welt und lasst euch doch die Augen öffnen, dass wir schon jetzt triumphieren in Christus, dass wir schon jetzt in ihm zur Fülle gebracht sind. Die Braut des Lammes wurde in reine weiße Leinwand gekleidet. Und nichts anderes sagt Psalm 110, Vers 3, dein Volk, das ist das erlöste Gottesvolk des Priesterkönigs nach der Weise Melchisedeks. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszugs in heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Ihr Lieben, sinnt mehr nach über die tiefen Wahrheiten der Erlösung Jesu Christi, über diese Energeia Gottes, die Gott in euer Leben hineingelegt hat, die in eurem Leben wirken soll. So viele Christen haben so viel Reichtum in Christus, aber sie wandeln manches Mal wie Bettler. Da gibt es ja die Geschichte von einem Mann, der einmal in London in ein Musikgeschäft kam und er hatte eine Geige, er war ein mittelloser Mann und er brauchte dringend Geld und bot dem Mann des Musikgeschäfts diese Geige an und der Mann hatte wenig Licht, er schaute sich die Geige kurz an, zupfte kurz darauf und sagte, okay, ich kann dir 5 Pfund dafür geben. Der Mann ging froh mit 5 Pfund aus dem Laden und am nächsten Tag untersuchte der Ladeninhaber die Geige etwas genauer und er konnte seinen Augen fast nicht trauen. Da sah er unter Licht die Worte eingraviert in diese Geige Antonio Stradivari 1704. Er konnte sein Glück nicht fassen. Er hatte eine Geige erstanden für 5 Pfund, die er später für über 1 Million Pfund verkaufen konnte. Ihr Lieben, manche Christen sind so. Du, die wissen gar nicht, was sie hier in Händen halten. Die wissen gar nicht, dass sie in ihrem Herrn Jesus zur Fülle gebracht worden sind, in ihm, in Christus. Und dann wandeln sie von Niederlage zu Niederlage, obwohl wir eigentlich von Sieg zu Sieg gehen sollten. Und dann kullern die Tränen und dann sieht man da so missmutige Gesichter, wo wir doch die fröhlichsten Menschen auf dieser Welt sein sollten. In ihm erlöst auf ewig, in ihm schon jetzt hier triumphierend. Und ich freue mich auf den Triumphzug. Also du musst mich da begleiten. Auf jeden Fall, wir laufen zusammen damit, wenn es der Herr dann zulässt. Das wäre doch wunderbar, hä? Wenn wir Hand in Hand dann in diesem Triumphzug einmal mit Jesus wiederkommen. Es war nie der Wille Gottes, dass wir von der Erlösung in einen geistlichen Zustand der Apathie, der Niederlage oder gar des Abfalls gelangen. Glaubst du das, was ich heute Morgen verkündigt habe? Ach, es ist so wunderbar. Ich bin in der Gemeinde der Gläubigen, die nicken und die sagen ja und sagen Amen und sagen Halleluja. Das ist doch wunderbar. Also ihr müsst es aber nicht glauben, weil ich es euch sage. Ihr müsst es glauben, weil es hier drinnen steht. Ja, und damit möchte ich auch diesen Morgengottesdienst beenden. Ihr Lieben, wir leben in der Fülle der Gottheit, denn du bist in ihm, in Christus Jesus, unserem Herrn, zur Fülle gebracht worden. Lasst uns aufstehen zum Gebet.